Frau Professor Will, Herr Bernd, Herr Brandtl, meine werten Damen und Herren. Es ist mir nicht nur eine Ehre, ich freue mich richtig, diesen Preis bekommen zu haben, diesen Preis genannt nach Fritz Bauer von der Humanistischen Union, als eine Bürgerbewegung, die ich für die wichtigste in diesem Land halte, in einer Stadt, mit der mich viele politische Erinnerungen verbinden, auch der Stadt übrigens des Neoliberalismus von Eucken und Röpke, wenn man ihn richtig versteht. Und in Gegenwart vieler Freunde und Wegbegleiter, Leuthäuser Schnabenberger, Gerhard Baum, viele andere, die mich begleitet und ermutigt haben. Also ich freue mich darüber. Wir haben zwei Lobreden gehört, überaus liebenswürdig, Bernd Brandtl, die mich dazu bringen, mich etwas kürzer zu fassen, als ich das gewollt hatte, um die Wirkung dieser Reden nicht abzuschwächen. Und ich bin fast versucht, lieber Herr Brandtl, jetzt etwas mehr über die FDP als über Fritz Bauer zu sprechen. Aber das will ich Ihnen nicht antun, aber das muss ich doch sagen. Wir sind ja in der FDP, weil es eine Partei ist, die wir nicht als Chamäleon empfinden, sondern als eine Partei, in der offen gesprochen wird, in der es natürlich Auseinandersetzungen gibt. Es gibt keine Organisation, in der es keine Auseinandersetzung gibt, wenn sie nicht tot ist. Eine Partei, die ich immer als mutig erlebt habe, weil sie ja oft genug ihre Existenz aufs Spiel gesetzt hat für das, was sie für politisch notwendig hielt. Und ich frage mich manchmal, wir haben diese eine Bemerkung hier wiederholt, die ich gemacht habe, dass man erstmal dafür sorgen muss, dass ein Dampfer schwimmt, wenn man seine Richtung verändern will. Ich frage oder habe mich oft gefragt, wie eigentlich die deutsche Politik verlaufen wäre, wenn es diese Partei mit all ihren Schwächen und all ihren Vorzügen diese Partei nicht gegeben hätte. Ob wir dann wirklich zu einer Wiedervereinigung gekommen wären, ob wir die Einheit der Nation erhalten hätten. Ich erinnere an die vielen Auseinandersetzungen, die wir ja noch gerade in dieser Frage geführt haben. Ich habe also das Eintreten für Bürgerrechte nicht als einen Kampf gegen die FDP empfunden, sondern als einen Kampf gegen den Zeitgeist, der viele Menschen immer mehr bedrängt, auch überwältigt hat, bewegt hat, und zwar unabhängig davon, in welcher Partei sie waren, ob sie überhaupt in einer Partei waren. Eine Preisverleihung, das hat Frau Will auch gesagt, ist ja eine Würdigung dessen, der den Namen für diesen Preis gestiftet hat, Fritz Bauer, eine Erinnerung und eine Vergewisserung dafür, ob wir dem Erbe Fritz Bauers gerecht werden. Und Fritz Bauer hat ja nicht nur sich um die Vergangenheit bemüht, die Bewältigung der nationalsozialistischen Vergangenheit, die Rehabilitierung der Widerstandskämpfer, sondern die Frage war immer, wie man ein Volk dazu bewegen kann, sich zu seiner Vergangenheit zu bekennen und daraus die Kraft zu entwickeln, für die Zukunft Verantwortung zu übernehmen. Und für die Humanität der Rechtsordnung einzutreten. Die Frage muss man stellen, was das heute noch für uns bedeutet und was die Erinnerung an Fritz Bauer anmahnt. Ich habe ihn selber persönlich nicht gekannt. Als ich aus der damaligen, wie man sagte, SPZ, sowjetische Besatzungszone, mit Mühe und Not nach Braunschweig kam, war er dort Landgerichtspräsident, und als er Generalstaatsanwalt in Frankfurt war, war ich Referendar in Marburg. Aber ich habe natürlich wahrgenommen und verfolgt die Frage, die ihn bewegt hat, die nach meiner Überzeugung am meisten bewegt hat, nämlich wie man aus dem geschichtlichen Versagen eines Volkes Kraft für die Zukunft gewinnen kann. Und diese Frage hat mich auch nicht nur damals angetrieben oder umgetrieben, sie tut es noch heute. Jeder von uns kennt die Rede, die Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1945 im Plenarsaal des Bundestages gehalten hat. Das Vergessenwollen verlängert das Exil und das Geheimnis der Versöhnung heißt Erinnerung. Klassische Formulierung. Wer, hat er gesagt, wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart. Wer sich der Unmenschlichkeit nicht erinnern will, der wird anfällig für neue Ansteckungsgefahren. Einhellige, unbeschränkte öffentliche Zustimmung. Das war 1985. Aber ich erinnere mich genauso gut an eine Rede, die 13 Jahre später gehalten wurde, von Martin Walser, ausgerechnet in der Paulskirche, als er sich von der Erinnerung, von der Moralkeule Auschwitz befreien wollte und die Elite der deutschen Bildungsbürger, die zur Verleihung des Friedenspreises des Buchhandels erschienen waren, erhoben sich zu einer stehenden Ovation. Ich erinnere mich, ich muss sagen, diese Rede von Walser, ich will nicht sagen, dass er ein Antisemit ist, aber die Rede, die er gehalten hat, hätte ein Antisemit halten können. Das ist sicherlich wahr. Ich erinnere mich an die hasserfüllten Emotionen gegen die sogenannte Wehrmachtsausstellung über den geplanten Völkermord im Osten. Ich habe mich damals darum bemüht, diese Ausstellung im Haus der Geschichte unterzubringen, dass sie dort gezeigt wird in Bonn. Das gelang nicht. Ich lief einen Weg gegen eine Wand. Ich bin seitdem nicht mehr in das Haus der Geschichte gegangen und werde das auch in Zukunft nicht tun. In diesen Tagen redet Herr Baring vor einer Fraktion in einem Landtag und bezeichnet zur Genugtuung vieler seiner Zuhörer die nationalsozialistische Vergangenheit als eine Entgleisung. Dann weiß man ja, dass Baring ein Sub specie Eternitatis, also mit einem anderen Zeithorizont spricht als wir normale Menschen. Trotzdem muss einem doch und ihm, Mann des Wortes der Geschichte, muss doch klar sein, was ein Unterschied ist zwischen einem Menschheitsverbrechen und einer Entgleisung. Irgendeiner hat gesagt, er sei vielleicht zu alt für eine freie Rede. Aber ein Argument, das ich noch ungern aufnehme, er ist 2 Jahre jünger als ich. Ich erinnere mich an den Mai 1945. Mich hat die Gnade der späten Geburt nicht beruhigt. Wir haben damals als halbe Kinder, wie ich heute sagen würde, als halbe Kinder, haben wir doch gemerkt, dass hinter diesem glänzenden und bejubelten Vorhang, dass es irgendeine zweite Wirklichkeit gab, dass da irgendetwas war, was einem nicht so richtig erklärt wurde, auch nicht so richtig klar war, aber da war irgendetwas. Man merkte das an unbedachten Redewendungen, an schwülstigen und blutrünstigen Liedertexten, die man singen musste, im Erlebnis der höhnisch sogenannten Reichskristallnacht, die ich mich erinnere. Ich erinnere mich, das war 1940 in Halle, ich war Pimp, also ich war, sind ja die Jahre der Bekenntnisse, was man alles mal war, ich war Pimp. 1940 musste man Pimp sein. Ich erinnere mich, dass ich in Halle am Friedrichsplatz fast mit einer alten Frau zusammenstieß. Ich sehe heute noch ihr Gesicht, ihren grauen, abgeschatteten Mantel mit einem gelben Stern, die sich ängstlich zur Seite drückte. Mir hat das keiner richtig erklärt, was war das eigentlich? Aber wir sahen doch die Menschen mit dem gelben Stern und sahen ihr plötzliches Verschwinden. Und wir sahen, wie die Nachbarn sich ihr Vermögen und ihr Hab und Gut unter den Nagel rissen, weil sie doch offenbar wussten, dass die nicht wiederkommen würden. Und niemand, das war alles ja in aller Öffentlichkeit geschah das ja. Und niemand wurde daran gehindert, das zu sehen und Gedanken sich darüber zu machen, wenn man sich nur Gedanken machen wollte. Mich haben damals unsere Lehrer beschäftigt, die vorher haben sie, jeden Morgen kamen sie mit Heil Hitler an. Und hinterher sprachen sie von unseren Freunden von der Roten Armee, wohl wissend alle in allem erleben, was wir ja Tag für Tag hatten. Und dann erlebten sie mit, wie ein System aufgebaut wurde, das in den Strukturen dem entsprach, dem wir gerade entkommen waren, wenn auch mit einem anderen Inhalt. Und sie sagten wieder nichts. Und sie sahen wieder weg. Und die ganzen Mitläufer waren auf einmal Widerstandskämpfer geworden. Mich hat das wirklich außerordentlich bewegt. Ich habe mich in Marburg in das Amerika-Haus gesetzt und habe diese ganzen 35 Bände Nürnberger Prozesse, Akten gelesen, weil diese Lügerei zuwider war. Und das beschäftigt mich noch heute. Es bleibt das Verdienst Fritz Bauers im Braunschweiger Remer-Prozess, die Widerstandskämpfer rehabilitiert zu haben, den man Landesverrat vorgeworfen hatte, Remer ihnen das vorgeworfen hatte. Es bleibt sein Verdienst, die unerhörten Verbrechen in einer forensischen Weise zu dokumentieren, sodass niemand mehr daran vorbei kann. Ich erinnere mich auch noch an die ganze Diskussion um die sogenannte Auschwitz-Linie. Niemand kann an dem vorbei, was dokumentiert worden war. Aber die Schuldbekenntnisse der einzelnen Täter, der Mitläufer, der Mitwisser, der Wegseher, eine wirkliche Kollektivscham, wie Heuss sie verlangt hatte und angemahnt hatte, die ist ausgeblieben. Wo immer man an Fritz Bauer anknüpft, an die Forderung nach einer humanitären Rechtsordnung, an den Kampf um die Rehabilitierung des Rechts, an die Verpflichtung des Einzelnen, Verantwortung zu übernehmen, an die Verpflichtung des Staates, die Würde des Einzelnen zu respektieren, immer bleibt die Frage, ob wir denn selbst in unserer Zeit den Anforderungen genügen, diese Grundpositionen zu verteidigen und zu verwirklichen. Da liegt es nahe, zuerst die Frage zu stellen, ob wir genug gegen neofaschistische, rassistische und antisemitische Umtriebe unserer Zeit tun. Oder ob wir das aus unserem Bewusstsein ausblenden. Mich hat vor einigen Wochen in Düsseldorf ein Besucher gefragt, er wisse zwar, dass der frühere Präsident des Zentralrats, Paul Spiegel, Personenschutz gehabt hatte, aber was ich denn dazu sage, dass nun auch sein Grab ständig geschützt wird. Was antwortet man da? Mich beunruhigt, dass es in Ostdeutschland Bereiche gibt, in den neuen Bundesländern, die man wie ein Stadtbezirk von Beirut als No-Go-Areas bezeichnet, die man besser meidet, wenn man Ausländer ist oder jedenfalls so aussieht. Mich beunruhigt, dass die dortigen deutschen Hassprediger den Eindruck haben, den tatsächlichen, wirklichen, aber heimlichen Volkswillen darzustellen, ihn zu äußern. Beifall, stillen Beifall, heimlich Beifall zu bekommen für das, was sie tun. Und mich beunruhigt, dass die örtlichen kommunalen Würdenträger diese Vorgänge verniedlichen oder ängstlich hinnehmen. Natürlich hat das etwas mit dem sozialen Situation von Leuten zu tun, die zur Stärkung ihres Selbstgefühls auch verbrauchen, auf den sie rumtrampeln können. Aber da entwickelt sich etwas, was ganz unabhängig von den Wahlergebnissen ernsthafter und intensiver Aufmerksamkeit bedarf. Und nicht nur wegen der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern oder sonst wo. Ich vermisse eine überzeugende Bilanz des Bundes und der Länder über ihre bisherigen Bemühungen in dieser Sache. deine überzeugende Erklärung darüber, was wir in Zukunft tun wollen, was Sie in Zukunft tun wollen, um dieser Entwicklung zu steuern. Zweite Sorge gilt der Humanität unserer Rechtsordnung und der Verfassungswirklichkeit der Bürgerrechte. Wir haben, und das sieht man erst im Grundrechtsreport der Humanistischen Union seit vielen Jahren ja sehr viel besser als aus den Verfassungsschutzberichten des Amtes. Wir haben in den letzten 25 Jahren durch immer höhere Strafdrohungen und wachsende polizeiliche Eingriffsrechte einen schleichenden Umbau unseres Straf- und Strafverfahrensrechts in ein präventiv-polizeiliches Überwachungsrecht erlebt, fast völligen Abbau des Asylrechts, die Schleifung des Fernmeldegeheimnisses, den dreisten Zugriff des Staates auf den Kernbereich privater Lebensbeziehungen, auf das Gespräch unter vier Augen in der eigenen Wohnung bis hin zu der Vorstellung, dass das Leben der Bürger, also jedenfalls von ein paar hundert Passagieren einer Passagiermaschine, sozusagen die Verfügungsmasse des Staates sind, in denen der Verteidigungsminister nach Opportunitätsgründen verfügen kann, ob sie weiterleben dürfen oder nicht. Leben der Bürger als staatliche Verfügungsmasse nach dem Ermessen des Verteidigungsministers. Es ist fast erheiternd, dass wir bei der sogenannten Schleierfahndung, also bei dem Recht der Polizei, jedermann im öffentlichen Verkehrsraum auch ohne Verdacht überprüfen zu können. Da sind wir beim preußischen Polizeirecht von 1850 angelangt, was allerdings die Ausrufung des Belagerungszustandes voraussetzt. Beim großen Lauschangriff soll das Gespräch eines Belauschten mit seiner Mutter weniger geschützt werden als das Gespräch mit seinem Steuerberater. Das ist heute noch so. Das heißt, Beobachtung des Vorfelds. Mein Vorfeld beginnt mit meiner Geburt. Wo beginnt es eigentlich? Soll es für polizeiliche Tätigkeit genügen, dass nicht jemand etwas tut, sondern wenn sie meint, im Kopf eines Menschen böse Gedanken vermuten zu können. Wenn die Polizei tätig wird, unter der Voraussetzung, dass sie annimmt, dass jemand in Zukunft eine Straftat begeht, kann er beobachtet, verdatet, kontrolliert werden und seine Kontaktpersonen auch. Ich habe den Eindruck, dass wir beginnen, die Maßstäbe zu verlieren. Den Prozess zum Lauschangriff, den wir mit der mündlichen Verhandlung gemeinsam in Karlsruhe erlebt haben, ich erinnere mich an das Auftreten eines Sachverständigen von Ruf, der auf die Frage, ob man denn auch das Schlafzimmer verwanzen sollte oder ob man das nicht auslassen müsste, sagt, nein, wenn die Leute miteinander schlafen, dann haben wir Vertrauen zueinander gefasst. Und gerade dann reden Sie. Und das dürfen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Man ist als Anwalt ja manchmal über die Auskunft von Laien in einem Beweisverfahren ganz zufrieden, weil das natürlich den Prozess nicht unwesentlich beeinflusst hat, was er da gesagt hat. Aber ebenso erschreckend finde ich die Äußerung von Offizieren, Piloten eines Yachtgeschwaders, das den Namen eines berühmten Fliegerhelden trägt. Sie würden natürlich auf Befehl auch ein vollbesetztes, entführtes Passagierflugzeug abschießen. Befehl ist Befehl. Und der Inspekteur der Luftwaffe hat den Prozess auch wieder einer dieser hervorragenden Ausnahmen. Also, wenn wir den Befehl kriegen, abzuschießen, wird abgeschossen. Befehlsverweigerung gibt es nicht. Man muss dem System vertrauen und schulde ihm Gehorsam. Man muss dem System vertrauen und schulde ihm Gehorsam. Ich habe mich immer gefragt, die Tötung, das Abschießen eines Passagierflugzeugs geschieht ja dadurch, dass der Pilot in seinem Cockpit einen Knopf drückt. Würden denn diese Offiziere in derselben Weise reagieren, wenn sie die 200 oder 250 Männer, Frauen, Kinder einzeln erschießen müssten. Soll man sich darüber aufregen, wenn der Verteidigungsminister nach dem Urteil erklärt, er würde ungeachtet dieses Urteils notfalls ein Flugzeug eben abschießen lassen, wenn er also erklärt, einen Mord anordnen zu wollen? Die vorsätzliche Tötung von Menschen mit gemeingefährlichen Mitteln ist nach deutschem Strafrecht ein Mord. Und weder die Bundeskanzlerin noch der Rest des Kabinetts sagt dazu etwas. Sie hüllen sich in Schweigen. Muss man sich darüber empören? Ja, man muss das. Auch darüber, dass er hoffen konnte. Auch darüber, dass er hoffen konnte, für seine Markienerklärung Beifall zu finden. Dann hat er gesagt, er würde natürlich, wenn er den Befehl hätte geben müssen, dann würde er zurücktreten. Er würde zurücktreten. Er muss entlassen werden und vor Gericht gestellt werden, wenn die Bundesrepublik ein Rechtsstaat sein will. Es ist natürlich nicht alles unvertretbar, was in diesen 25 Jahren an Entwicklungen im Bereich des Rechts und des Strafrechts vollzogen worden ist. Ich denke, wenn man an eine Bemerkung Genschers, der mal gesagt hat, auf einen schwachen Staat folgt ein starker Mann, und die starken Männer sind immer schon da, auch hier sie gerufen werden. Also muss man als Liberaler dafür sorgen, dass eine Gesellschaft nicht in Gewalt und Gegengewalt versinkt. Das ist zweifellos richtig, aber die Frage ist, ob wir das richtige Maß einhalten, was dazu gehört. Gerhard Baum hat mal noch als Innenminister ein Buch veröffentlicht, Der Staat auf dem Weg zum Bürger. Und ich habe den Eindruck, lieber Baum, dass der Staat eher auf der Suche nach seinen Gegnern war, viele Jahre lang, jedenfalls nach ihrer Amtszeit. Nach immer neuen apokalyptischen Reitern, nach Gefahren, die es im Sinn wehrhafter Demokratie abzuwehren gilt. Und Hans Kühn hat mal gesagt, Terroristen sind die apokalyptischen Reiter der Reaktion. Da wird die Freiheit zu einer Gefahr, von der man bei der Sicherheit Zuflucht sucht. Ich wage die These, dass diese Entwicklung nicht allein am Umfang der Gefahren gemessen werden kann, sondern dass ein Gewöhnungsprozess an diesem schleichenden Um- und Abbau unserer Rechtskultur eingetreten ist. Eine Gewöhnung, sich lieber anscheinend wohlmeinenden Beschützern anzuvertrauen, als ein Risiko hinzunehmen. Und dieses Risiko erscheint natürlich umso kleiner, als die Polizei ja nur die Bösen jagt, zu denen man selbst natürlich nicht gehört. Das politische Zechprellei. Man will mehr Sicherheit und ist überzeugt, sie mit der Freiheit der anderen bezahlen zu können. Da gibt es viele, die das in unserem Metier betrieben haben. Ich denke an Isensee, diesen Unglücklichen an Isensee mit seinem Recht auf Sicherheit. Er unterdrückt natürlich, dass es nach der Menschenrechtskonvention das Recht auf Sicherheit gegen staatliche Willkür war. Für ihn ist das Recht auf Sicherheit sozusagen ein Obergrundrecht, mit dem man alles andere rund- und abschleifen kann. Oder ich denke an diesen unglücklichen Polizeipräsidenten Herrn Daschner, der eine Folterdiskussion lostritt. Man denkt erst, das ist ja ein Einzelmensch. Und dann gibt es eine ganze Diskussion darüber in den juristischen Fachzeitschriften, ja, da erscheinen dann Aufsätze, also nicht jede Schmerzzufügung ist Folter und da gibt es ja Verhöre verschiedener Art und natürlich, wenn man das macht, nur in ärztlicher Gegenwart, man ist ja schließlich kein Barbar mit richterlicher Entscheidung. Ein anderer Staatsrechtler, Herr Jacobs in Bonn, dessen Namen man vergessen sollte, ich wollte ihn gar nicht nennen, sagt, dass das Recht auf Rechtsfeinde nicht anwendbar ist. Leute, die sich aus unserer Rechtsordnung sozusagen verabschieden, sind keine Rechtsträger, gehören nicht mehr zu uns, sind Feinde. Karl Schmidt lässt grüßen und die Barbaren des Alten Rom. Nachdenklicher macht mich aber auch ein Mann wie Kai Wächter, der zutreffend davor warnt, in jedem polizeilichen Zugriff einer Grundrechtsverletzung ein Angriff auf das Persönlichkeitsrecht zu sehen und der dann zu der Frage kommt, ob es denn vielleicht auch einen demokratischen Überwachungsstaat geben könnte. Ja, Wenn man in einem demokratischen Verfassungsstaat noch bestimmen kann, was außer der Strafprozessordnung, der Straßenverkehrsordnung sonst noch alles überwacht werden soll, wenn man sich in einem Staat noch frei fühlen kann, der den Charme eines blank geputzten Räderwerkes entwickelt, ein Staat, der alles sieht, alles hört, alles weiß, alles ahndet. Früher hat man von Österreich gesagt, es ist zwar eine absolute Monarchie, aber gemäßigt durch eine großzügige Schlamperei. Hat man noch ein Bewusstsein dafür, dass Vollkommenheit unerbittlich ist und dass ein Teil des Datenschutzes, des Persönlichkeitsrechts gerade darauf beruht, dass wir um der Humanität willen versuchen, der Technik Menschlichkeit beizubringen. Also Löschungsfristen in ein Gedächtnis einzubauen, Löschungsfristen, weil man vergessen können muss, Zweckbindungen, weil niemand außer Gott allwissend sein sollte, Übermittlungsschranken, weil hemmungslose Tratscherei jedes Vertrauen zerstört, Schutz des Kernbereichs privater Lebenssphäre, weil man die Tür hinter sich zumachen und jemandem beichten können muss, auch wenn man nicht Katholik ist. Ein anderer hat gesagt, man darf sich eigentlich gegen den Staat gar nicht mehr wehren, denn der Staat sind wir selbst. Wir leben ja in einer Demokratie, wir können es ja nicht gegen uns selbst sozusagen wehren. In jedem Staat, das muss man immer wieder sagen, in jedem Staat wird Macht ausgeübt, die missbraucht werden kann und oft genug missbraucht wird. Und das ist ganz unabhängig davon, ob ein Staat mit den knallenden Stiefeln offener Macht oder auf den leisen Sohlen des wohlmeinenden Beschützers daherkommt. Die Ausübung von Macht muss immer kontrolliert werden und muss immer kontrolliert werden können. Da tröstet mich auch nicht, dass einer sagte, wir wollen doch euer Bestes, und wir sind ja selbst dieser Staat. Bisher hat noch jede Diktatur lauthals verkündet, dass die Einheit von Staat und Volk verwirklicht. Und die Bürger in Leipzig, die haben nicht gesagt, wir sind der Staat, sondern wir sind das Volk. Dann gibt es selbst in einer freiheitlichen Demokratie, gibt es Entscheidungen, die Bürger, die keine Revolutionäre sind, in Gewissenskonflikte treiben. Und dazu bringen, lieber dem eigenen Gewissen als staatlichen Gesetzen zu folgen. Ich denke an die Sitzblockaden in Mutlangen oder von Gorleben, oder kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber ich denke an die Gewährung von Kirchenasyl für Kinder, die mit ihren Eltern abgeschoben werden sollen, obwohl sie vor 10 oder 15 Jahren hier geboren wurden und vorbildlich integriert sind. Wir können diesen Bürgern nicht vorwerfen, dass sie die Humanität der Rechtsordnung einfordern. Darum darf man nicht nur fragen, was ein Staat kann oder können sollte, sondern wo die Grenzen sind, die er wahren muss, wenn er vor seinen Bürgern als Rechtsstaat verstanden und darum von ihnen verteidigt werden will. Man bekämpft, heißt es in einem Aufruf der Humanistischen Union von 1978, man bekämpft die Feinde des Rechtsstaats nicht mit dessen Abbau und man verteidigt die Freiheit nicht mit deren Einschränkung. Erster Unterzeichner war Otto Schily und der Satz stimmt heute noch, auch wenn er es selber nicht mehr glaubt. Man kann sich mit Konservativen leicht darüber verständigen, dass eine staatliche Macht Grenzen haben muss. Sie weichen immer nur dann aus, wenn man sie festnageln will, wo denn nun die Grenze ist, die nicht überschritten werden darf. Und die Prozesse, die erwähnt worden sind, markieren solche Grenzen, die der Gesetzgeber, auch im Urteil von Niedersachsen und andere, denen der Gesetzgeber nur sehr widerwillig und zögernd folgt. Trotzdem, wir leben noch nicht in einem Überwachungsstaat, aber wir sind nach meiner Überzeugung an einem Punkt angelangt, an dem die Fülle der Einzelmaßnahmen, die Fortsetzung der Eingriffe nicht mehr hingenommen werden darf, weil sie beginnen, unser Rechtsdenken, die Überzeugung von der Unverbrüchlichkeit unserer kulturellen Grundwerte zu vergiften und zu zerstören. Es ist bewunderungswürdig und offenbar notwendig, dass das Bundesverfassungsgericht die erwähnten Entscheidungen auf den Grundwert der Menschenwürde stützt und sie damit auch vor einer verfassungsändernden Mehrheit schützt. Es hat uns in diesen Tagen wirklich empört, Ich habe das für einen Niedergang der politischen Kultur gehalten, den ich nicht mehr für Möglichkeiten habe, dass im Bundestag überlegt wurde, einen bestimmten Mann, einen bestimmten Juristen zum Verfassungsrichter zu wählen, weil das ein ausgewiesener Strafrichter sei. Und nun gerade bei diesem Senat müsse ein Strafrichter her, damit er den anderen mal sagen kann, was Sache ist. Der Mann sollte nicht wegen seiner Fähigkeit gewählt werden, sondern weil er ein Büttel sein sollte für diese Menschen, die verehrten Kollegen, die da ihr politisches Spiel treiben wollen und die damit die Autorität, die Achtung des Verfassungsgerichtes in Gefahr bringen. Es gilt, wie die beiden Verfassungsrichterinnen Roman Dennhardt und Jäger in dem Minderheitenvotum beim Lauschangriff gesagt haben, nicht den Anfängen, sondern dem bitteren Ende zu wehren. Und sie zitieren damit oder schließen an ein Urteil, das über 30 Jahre zurücklag, in dem auch ein Urteil des Verfassungsgerichts Artikel 10 mit einem Minderheitenvotum der Richter Rockgeller und von Schlapendorf, die davor warten, den Anfängen zu wehren, denn es könnte ein Staat ja mal auf die Idee kommen, Wanzen zu legen. Bei den Entscheidungen, die wir hier mehrfach erwähnt haben, hat eine Richterin, dann bei der Entscheidung zur Rasterfahne, hat eine Richterin gesagt, wir würden den Staat ja, der Staat würde wehrlos gemacht werden. Ich bin nicht der Überzeugung, dass der Staat wehrlos gemacht wird, sondern ich denke, dass diese Entscheidungen die innere Sicherheit in ihren eigentlichen Kontext zurückführen. Dass sie nämlich kein Selbstzweck ist, die innere Sicherheit, sondern dem inneren Frieden einer Gesellschaft dient und dass sie nicht nur ein Ergebnis polizeilicher Befugnisse ist, sondern darauf gründet, dass der Bürger die Rechtsordnung als gerecht anerkennt und darum bereit ist, sie und den Staat zu verteidigen und in ihm Verantwortung zu übernehmen. Fritz Bauer war ein Vorbild. Der Kampf um die Humanität des Staates und seiner Rechtsordnung ist nicht beendet. Er wird nie beendet sein. Dazu mahnt auch die Verleihung dieses Preises, für den ich mich bei Ihnen bei der Humanistischen Union herzlich bedanke.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Burkhard Hirsch, wir sind mit diesen Ihren Worten